Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und wie haben Sie den heutigen Morgen, den Vormittag verbracht? Gemütlich zu Hause und ein ausgedehntes Frühstück? Früh aufgestanden bei Zeiten und unterwegs zu Fuß oder auf Rädern, um die Welt zu entdecken? Oder einfach mal sein, ohne großartig tätig zu werden, Dinge auf sich zukommen oder über sich ergehen zu lassen? Und das ist jetzt genau der richtige Moment, Ihre Gedanken mit uns auf Reisen zu schicken. Hier ist der Sonntagsspaziergang. Andreas Stopp meldet sich aus dem Studio 1. 1. Dezember, der Winter kann kommen. Wonderful Life, a Wonderful World. Wir möchten Sie ein wenig durch die schöne Welt führen, werden gleich dann nach Minsk kommen, uns Mailand vom Boot aus auf Kanälen anschauen. In der Eifel gibt es eine kleine Schmugglergeschichte, geht zurück auf den Kaffeeschmuggel nach dem Krieg und hat zum Bau und zum Unterhalt einer Kirche in der Eifel geführt, die seither Sankt Mokka im Volksmund genannt wird. Als Amateurpilotin nimmt uns eine Kollegin mit nach nach Helgoland in einem Ultraleichtflugzeug. Werden wir also im Himmel über Norddeutschland cruisen. Und jetzt gleich geht es an die peruanische Küste. Klein Galapagos nennen manche die Islas Ballestas vor der peruanischen Küste. Das mag ein bisschen übertrieben sein, denn der Artenreichtum auf den drei Inseln beschränkt sich auf Vögel und Seelöwen. Dafür aber sind die Vogelpopulationen riesig. Zur Brutzeit überziehen die Vogelgemeinschaften die Inseln wie ein lebender Teppich. Neben verschiedenen Möwen sind es Kormorane, Pelikane, Tölpel. Und die alle sorgen mit ihren Exkrementen für den wertvollen Gartendung, Guano, der ja auch bei uns in Deutschland verkauft wird. Gudrun Fischer ist meine Kollegin, die uns jetzt mitnimmt im Boot. Und wir fahren alle zusammen zu den Ballestas-Inseln.
Wir sind in Paracas, einem Hafenstädtchen 3 Stunden südlich von Lima, der Hauptstadt Perus. An diesem Abschnitt der Pazifikküste regnet es selten und es ist fast das ganze Jahr durch angenehm warm. Die Warteschlangen für den Bootsausflug auf die Islas Ballestas sind lang. Wir werden aufgefordert, Mützen aufzusetzen und viel Sonnencreme aufzutragen. Die Sonne sticht, es ist ein klarer Tag. Wir müssen uns Schwimmwesten überziehen und hoffen, dass der Seegang unsere Mägen nicht durcheinander bringt. Mehrere große Schlauchboote fahren gleichzeitig los. Eine halbe Stunde brauchen wir bis zum Ballestas-Archipel. Dann halten wir vor den rissigen, hohen Felsformationen der ersten Insel. Jede kleinste Fläche ist besetzt mit kreischenden Vögeln. Die Fotoapparate klicken. Wir dürfen die Insel nicht betreten, sie sind streng geschützt. Der Reiseleiter Juan Piparrios kommt mit seinem Mikrofon kaum gegen den Lärm der Vögel an.
Wir sehen hier viele verschiedene Vögel. Die mit den weißen Köpfen heißen Tölpel. Diese helle Schicht, die wie ein Teppich auf den Inseln klebt, ist das Guano. Das sind die Exkremente der Vögel. Guano wird in der Landwirtschaft zur Düngung der Pflanzen verwendet. Es ist reich an Phosphor, ein exzellenter natürlicher Düngemix. Hier vor uns schauen Sie, das sind Pelikane. Das ist der Chile-Pelikan, der größte Pelikan der Welt. Die Pelikane reproduzieren sich hier zwischen September und Dezember und ihr Ei wird 30 Tage lang ausgebrütet. Dort drüben sehen Sie Kormorane. Sie sind die wichtigsten Guano-Produzenten und diese Art heißt rotfüßiger Kormoran. Wie Sie sehen, fliegen hier abertausende Vögel.
Der sogenannte Peru-Tölpel ähnelt einer Möwe, hat einen weißen Kopf und schwarze Flügel mit weißen Sprenkeln. Auf dem einen Vorsprung sitzen Pelikane, auf einem anderen sonnen sich Kormorane. Darüber fliegt ein dichter Schwarm von Seeschwalben über die Felsen. Es sind die Inka-Seeschwalben mit schiefergrauem Federkleid und knallroten Schnäbeln und Füßen. Sabine Balke, eine Peruanerin, die in Deutschland lebt, bestaunt das Schauspiel.
Für uns ist das schon sehr eindrücklich, diese lebendige, kreischende Tierwelt hier in den Islas Ballestas zu sehen und vor allen Dingen die unterschiedlichsten Vogelarten und die Pinguine. Pelikane sieht man ja die ganze Küste über in Lima und diesen Flug der Pelikane um diese Inseln, das finde ich selbst wunderschön, wie sie sich von der Thermik treiben lassen, diese Pelikane. Was es sonst noch gibt, sind vor allen Dingen die unterschiedlichsten Möwenarten, die am meisten kreischen. Und das sind die, die oben in den Hängen alle zu dieser Zeit brüten, wo wir jetzt hier in Paracas sind. Mein Sohn hat das noch nie gesehen und ist richtig begeistert auch von diesen Landschaften, die es außerhalb von Lima gibt. Eine Wüstenlandschaft, die ganze Küste entlang.
An den wenigen Stränden der Inseln, die nicht betreten werden dürfen, liegen Dutzende von Seelöwen. Die älteren Männchen entwickeln eine Art Mähne um den Hals, mit der sie Löwen ähneln. Sie werden bis zu 500 Kilogramm schwer. Ihre braunen, dicken Körper glänzen in der Sonne. Reiseleiter Juan Piparrios erklärt:
Hier in Peru haben wir keine schlanken Seehunde. Das hier ist der südamerikanische Seelöwe. Er lebt an den Küsten von Peru, Chile, Argentinien, Brasilien und Kolumbien.
Wir fahren zur Nachbarinsel, vorbei an einem fotogenen Felsenbogen. Wegen dieser Felsenbögen bekamen die Inseln ihren Namen, sagt der Reiseleiter. Denn das Wort Ballestas bedeutet Bögen. Jetzt weht ein strenger, fischiger Geruch herüber.
Dieser Gestank, den wir hier riechen, das ist der Geruch des Guano. Hinter diesen Vogelschwärmen am Himmel sehen Sie eine weitere Guano-Insel. Es ist die große Chincha-Insel.
Guano ist ein wertvolles Düngemittel, das vor etwa 180 Jahren von Alexander von Humboldt nach Europa gebracht wurde. Es entsteht, wenn der Kot von Vögeln und Pinguinen auf Kalkstein fällt. Wir fahren näher an die Felsen heran.
Schauen Sie, dort in der Höhe wurde eine Plattform angebracht. Da werden die Säcke mit dem gesammelten Guano abgelegt und gelangen über ein System von Stricken und Rutschen nach unten. Dann werden sie auf Boote geladen. Schon seit vielen Jahren wird hier Guano abgebaut. Die Guano-Schicht auf den Felsen ist 45 bis 60 Zentimeter dick. Früher exportierte Peru viel Guano. Doch heute ist das, was gesammelt wird, kaum mehr ausreichend für uns selbst. Für Perus Ökonomie war der Guano-Export früher extrem wichtig.
In Peru wurde so exzessiv Guano abgebaut, dass kaum mehr etwas auf den Inseln übrig blieb. Inzwischen dürfen nur alle 4 Jahre, nach Ende der Brutzeit, Saisonarbeiter aus dem Andengebiet auf die Inseln. Sie hacken den steinharten Vogelmist von den Felsen. In der Inka-Sprache Quechua bedeutet der Name Huano Mist, mit dem man düngt. Guano ist so fruchtbar, weil die Guano-Vögel sich von Fisch ernähren.
Es geht wirklich darum, eben halt ökologisches Düngemittel für teures Geld zu verkaufen. Also sonst würde das auch heute nicht mehr abgebaut, dieses Guano. Es ist wirklich eine sehr, sehr heftige Arbeit, weil es sind Männer. Es gibt, glaube ich, keine Frauen, die diese Arbeit machen. Und diese Männer sitzen hier auf den Inseln über 2, 3 Wochen, vielleicht auch länger, ich weiß es nicht genau, und müssen die ätzende Kotmengen in die Säcken reintun und weiter transportieren. Es muss auch wirklich sehr, sehr stressig und gar nicht so gesund sein, was sie da machen.
An einem kleinen Strand sehen wir zwischen hohen Felsen endlich ein paar Pinguine. Sie sind ziemlich klein. Es sind die sogenannten Humboldt-Pinguine. An der weißen Umrandung ihres schwarzen Augenfeldes ist zu erkennen, dass sie zu den Brillenpinguinen gehören. Wie verlassen schauen sie uns hinterher. Auf dem Rückweg fahren wir an der Halbinsel Paracas vorbei. An einem ockergelben Hang sehen wir ein 180 Meter langes und 150 Meter breites Relief. Es wirkt, als wäre es auf den Wüstenboden aufgestempelt. Diese Zeichnung wird nie vom Wind verweht, sagt der Reiseleiter. Sie sieht aus wie ein riesiger Kerzenleuchter und heißt deswegen Candelaber. Es handelt sich aber nicht um eine prähistorische Erdzeichnung, wie die berühmten Nazca-Linien, die 100 Kilometer weiter zu bewundern sind. Der Candelaber von Paracas ist jünger.
Es ist ein sogenannter Geoglyph. Wir wissen nicht, wann und wer ihn gefertigt hat. Wahrscheinlich entstand er erst während der Kolonialzeit oder Anfang des 19. Jahrhunderts, zur Zeit der Republikgründung. Vielleicht diente der Candelaber während der Kolonialzeit als Wegweiser für spanische Schiffe.
Mit dem Kreischen der Guano-Vögel im Ohr und dem Guano-Gestank in der Nase kehren wir zum Hafen zurück. La madrugada está ya como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Thank you.
Para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo,
María Lanto,
de alzar los ojos, María de alzar los ojos,
María Lanto,
rotos de sueño, María rotos de sueño,
María Lanto,
de andar sufriendo, María de andar sufriendo,
María Lanto,
solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja,
solo trabaja,
María solo trabaja y su trabajo es ajeno.
Sie haben den Sonntagsspaziergang eingeschaltet, meine Damen und Herren. Gudrun Fischer führte uns gerade zu den Islas Ballestas, dem Guano Corp Perus. Von Berlin aus ist es genauso weit nach Minsk wie nach Paris. Und für mich brauchte es meine weißrussische Kollegin Olga Kapustina, um mir das eigentlich mal klar zu machen. Trotzdem fahren nur wenige nach Osten, die meisten nach Westen. Dabei hat die britische Zeitung Independent die weißrussische Hauptstadt Minsk in die Top 10 europäischer Reisestädte eingereiht. Olga kommt aus dem Osten von Belarus, wie das Land Weißrussland ja offiziell heißt. Sie lebt heute in Deutschland und besucht ihre Heimat mehrmals im Jahr. Dabei staunt sie nicht schlecht und davon hat sie mir erzählt und jetzt Ihnen, wenn sie sieht, wie Minsk sich verändert. Im jetzt leider zu Ende gehenden Sommer, er ist schon ganz zu Ende, war sie zum letzten Mal da.
Yes, of course. Hello. So we are going to start in 5 minutes.
Okay? Minsk an einem Sonntagvormittag im August. Eine Menschengruppe versammelt sich am Freiheitsplatz neben der Statue eines Mannes mit Schlüsseln in der Hand. Das ist das Denkmal zur Verleihung des Magdeburger Rechts an Minsk im Jahr 1499, was als Beleg dafür dient, dass die Stadt seit Jahrhunderten Teil von Europa ist. Um 11 Uhr startet hier die kostenlose Stadtführung auf Englisch. Die sogenannten Free Walking Tours gibt es in vielen Städten der Welt. Dass es sie auch mal in Minsk täglich geben wird, hätte ich noch vor 5 Jahren nicht für möglich gehalten. Damals gab es in Minsk so gut wie keine Touristen. Seitdem die Visabestimmungen im Februar 2017 gelockert wurden, dürfen die Ausländer für 5 Tage ohne Visum nach Belarus einreisen. Im Sommer 2018 wurde die Frist für den visumfreien Aufenthalt auf 30 Tage erhöht. Und nun ist das hier Realität.
Count how many countries we have during our tour. So, where are you from? You guys?
Sweden.
Sweden. Welcome to Minsk.
Thank you.
Brazil, so far away.
2 Dutzend Menschen stehen im Kreis. Die Fremdenführerin Dasha, lange Haare, Jeansjacke, Sonnenbrille, lächelt die Teilnehmer an. Dann holt sie eine Landeskarte aus ihrem Jutebeutel heraus.
Welcome to Belarus again. Welcome to Minsk.
Willkommen in Belarus. Willkommen in Minsk. Das ist unsere Landeskarte. Die Belarussen sind der Meinung, wir sind im Zentrum von Europa. Glückwunsch, denn Minsk ist im Zentrum von Belarus. Also seid ihr jetzt im Zentrum von Europa.
Dasha ist 24. Sie hat ein Studium für internationale Beziehungen abgeschlossen und arbeitet als freiberufliche Reiseführerin. Sie möchte so ihre Englischkenntnisse verbessern und ausländische Touristen für ihre Heimatstadt begeistern.
In den letzten 5 Jahren hat Minsk sich sehr verändert. Es ist touristischer geworden. Es sind neue Ideen, eine Art Visitenkarte der Stadt und viele Festivals für Jugendliche entstanden. Wenn man in einen Café hereinkommt, hört man Englisch. Minsk lebt wirklich, das sieht man.
Minsk wurde im Zweiten Weltkrieg nahezu komplett zerstört. Ein Teil der Altstadt, die Troitzka Vorstadt, wurde rekonstruiert. Am Ufer von Svislec wurden 2- und 3-stöckige Häuser mit pastellfarbenen Fassaden gebaut, die den Bauten aus dem 18. Jahrhundert nachempfunden wurden. Genau hier begann 1999 meine Bekanntschaft mit Minsk. Wir Schüler aus der Provinz hatten einen Tagesausflug in die Hauptstadt. Ich fand Minsk schön, obwohl es damals noch nicht so herausgeputzt war wie heute. Und wie finden die Touristen heute die Stadt? An der Stadtführung nimmt auch ein Ingenieur aus Österreich teil.
Ja, Sie sehen, wie die Kontroverse zwischen modern und alt. So wie unser Hotel war wirklich ein altes sowjetisches Hotel. Und dann gibt es aber doch wieder die modernen Gebäude. Finde ich relativ interessant.
Das Highlight meiner Reise nach Minsk 1999 war jedoch nicht die Führung durch die Altstadt, sondern ein Besuch bei McDonald's. Das erste Schnellrestaurant aus den USA eröffnete in Minsk 1996. Menschen standen stundenlang an, um es zu besuchen. Heute gibt es in Minsk alle möglichen Restaurants, Cafés und Läden. 30 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist Minsk in mancher Hinsicht sogar fortschrittlicher als westeuropäische Städte, stellt Studentin Eva aus Berlin fest, die hier ein Praktikum in einem IT-Unternehmen macht.
Ich finde die Stadt sehr modern in Hinsicht, dass man überall bargeldlos zahlt. Also man benutzt eigentlich nur Kreditkarten oder Apple Pay oder mit dem Mobil. Ja, also ich finde es schon erstaunlich, weil in Deutschland ist es jetzt noch nicht so gang und gäbe überall. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und ich finde die Flächen so riesig. Also es sind so riesige Gehwege.
Die Hauptstraße, Prospekt Nezalezhnosti, hat 8 Fahrspuren. Sie ist 15 Kilometer lang und durchzieht die Stadt von Ost nach West. Hier stehen die im sozialistisch-klassizistischen Zuckerbäckerstil erbauten Riesen. Das Postamt, das KGB-Gebäude, der Palast der Gewerkschaften, das Kaufhaus GUM, der Staatszirkus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die Sowjets aus Minsk die ideale sowjetische Stadt machen. Die Sonnenstadt der Träume, nennt es Minsker Schriftsteller Arthur Klinow. Sein gleichnamiges Buch wurde in mehrere Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche. Es dient als ein alternativer Reiseführer für die Stadt.
Diese ideale Stadt wurde auf dem Minsker Territorium maximal umfassend realisiert, als ein ganzheitliches urbanes Projekt. In den anderen Städten des sowjetischen Imperiums kann man zwar einzelne Details davon finden, aber nicht so ein ganzheitliches Ensemble wie in Minsk.
Doch es ist nicht nur die Architektur, die die Touristen nach Minsk lockt, findet Arthur Klinow.
Das Nachtleben in Minsk ist aufgeblüht. Es gibt mehrere Straßen, die um die Vorreiterrolle kämpfen. Eine davon ist die Straße Sibitskaya. Da gibt es Dutzende Kneipen, Cafés, viele junge Menschen, viel Musik. Eine Art nächtlicher Karneval nonstop.
Auf der Partymeile Sibitskaya treffe ich Backpacker aus Holland, Deutschland und den USA, die nur für ein Wochenende nach Minsk gekommen sind. Einheimische Frauen, die sich schick gemacht haben. Ausländische Männer, die diese Frauen ansprechen. Jugendliche, die Breakdance tanzen und solche, die Gitarre spielen. Alle haben Spaß. Das hätte genauso auf jeder anderen Partymeile der Welt sein können. Wie cool, denke ich, dass Minsk nun so beliebt ist. Gleichzeitig bin ich etwas wehmütig. Es ist so, als ob die Stadt ihre Jungfräulichkeit verloren hätte. Viele Menschen versammeln sich um die Straßenmusiker herum. Sie spielen das Lied Manifest der belarussischen Kultband Lepis Trubetskoi aus dem Jahr 2008. Wäre das nicht die beste Hymne für die Partymeile? Das ist mein Wahlprogramm. Hör zu, Bourgeois. Hör zu, Proletarier. Ein Fass mit Wodka an jeder Ecke. Nein zur Arbeit. Ja zum Saufen.
Dann gibt es noch die Oktoberstraße. Das ist so ein Hipsterort. Im Volksmund nennt man sie Hipsterstraße. Sie ist nämlich sehr berlinerisch. Da gibt es auch viele Kneipen und Cafés. Aber das Publikum dort ist ganz anders. Da gibt es auch ein Nachtleben und viele Kulturveranstaltungen. Da findet auch das Festival Vulica Brasil statt.
Wo Wulica Brasil wurde vor 5 Jahren von einer Gruppe von Capoeira-Tänzern ins Leben gerufen. Während des 2-wöchigen Festivals malen Künstler aus Belarus und Brasilien bunte Bilder an die Minsker Wände. Das Fest endet mit einem Umzug mit Samba und Trommelorchester. Die Übersetzerin Anja Sokolowska trommelte im letzten Jahr im Orchester mit. Heute ist sie als Gast beim Festival dabei und genießt die Atmosphäre.
Minsk ist offener, wärmer, freundlicher geworden. Wenn ich in diesem Jahr auf einem Hofkonzert oder auf einem Festival war, ging mir durch den Kopf, nein, das ist nicht Minsk. Ist das Minsk? Ja, das ist Minsk.
Auch ich muss schmunzeln, wenn ich auf der Oktoberstraße in Minsk vegane Burger, Väter mit Babys in der Trage und Vorträge zum Thema Zero Waste entdecke. Bin ich hier etwa in Kreuzberg? Ach nein, hier und da fallen mir die großgebauten Männer von der Spezialeinheit auf. Ein großer Polizeibus, der üblicherweise bei den Straßenprotesten eingesetzt wird, steht in der Nähe bereit.
Sektor Politik у нас как сейчас пуст.
In der Politik passiert bei uns nichts, aber man spürt den Wunsch der Menschen, etwas zu verändern. Es sind viele lokale Initiativen entstanden. Sie machen keine Politik, sondern kümmern sich zum Beispiel um die Fahrradwege oder Bänke auf der Straße. Die Menschen engagieren sich, das verändert die Gesellschaft. Hier wird es keine Revolution geben, sondern eine Evolution.
Das finde ich als gebürtige Belarusin, die viele Freunde und Verwandte vor Ort hat, auch besser so.
Olga Kapustina erzählte uns über ihr Minsk. Sie ist übrigens Mitglied im Netzwerk Deine Korrespondentin, so heißt das. Da berichten ausschließlich Journalistinnen aus ihren Herkunftsgebieten und über ihre Sicht auf der Welt. Ihr und Ihnen noch eine Sentenz von Johann Wolfgang von Goethe. Und damit gehen wir in die Nachrichtenpause. Um 10:50 bin ich dann wieder für Sie da. Goethe hat also gesagt, wer sein Vaterland nicht kennt, hat keinen Maßstab für fremde Länder.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, da bin ich wieder. Andrea Stopp weiterhin am Mikrofon. Im Sonntagsspaziergang bringen wir Sie ja kreuz und quer nicht nur durch Deutschland, sondern auch rund um die ganze Welt. Und fast in jeder Sendung gibt es allerhand Kontraste, was den Charakter unserer Reiseziele betrifft. Die Wirklichkeit kriegt das so nicht hin. Kurt Tucholsky hat dieses Phänomen folgendermaßen beschrieben. Wenn du reisen willst, verlange von der Gegend, in die du reist, alles. Schöne Natur, den Komfort der Großstadt, kunstgeschichtliche Altertümer, billige Preise, mehr Gebirge. Ist das nicht vorhanden, dann schimpfe. An Italien kommen wir heute nicht vorbei und wollen wir auch gar nicht. Es geht nach Mailand. Mailand ist das wirtschaftliche Herz Italiens. Nirgendwo sonst wird so viel gearbeitet und auch so viel verdient. Mailand und sein Umland gehören zu den wohlhabendsten Regionen der EU. Mailand ist rastlos, alles geht hier schneller, hektischer zu als sonst irgendwo in Italien, besonders im Verkehr. Außer vielleicht, man begibt sich aufs Wasser. Mailand vom Wasser aus, das war für Jahrhunderte der Normalfall. Übrigens lässt man heute in Mailand sowieso das eigene Auto stehen. Eine Tageskarte kostet 4,50 Euro, kann man dann alles, solange man will, benutzen. Die Tram, die Metro und den Bus, ein ziemlich unschlagbarer Preis, wie auch immer. Zu einer Kanalfahrt durch die Geschichte lädt uns Manfred E. Schuchmann ein.
Willkommen zur Fahrt auf dem Naviglio Grande, sagt die Stimme aus dem Lautsprecher. Und schon gleitet das Ausflugsboot langsam den kerzengeraden Kanal stadtauswärts. Links und rechts Häuser in freundlichen Farben, rote Ziegel auf den Dächern, niedrige Häuser und höhere, nichts Bedeutendes, hübsch durcheinander. Belebte Ufer zu beiden Seiten, Sonnenschirme vor Cafés, Bistros, Bars und Restaurants. Unter Brücken hindurch auf glasklarem Wasser mit Fischen darin und grünen Wasserpflanzen in der Strömung. Bin ich wirklich in Mailand? Na klar bin ich in Mailand, sagt die Stimme aus dem Lautsprecher. Der Naviglio Grande, der große Kanal, ist Teil eines Netzes von Wasserstraßen, das in früheren Jahrhunderten das Stadtbild von Mailand prägte. Mailand war eine Wasserstadt, mitten in der Ebene und weit ab von den großen Flüssen. Ja, ich bin mitten in der Millionenmetropole Mailand, aber immerhin ein halbes Dutzend Straßenbahnstationen vom Dom der Scala und der berühmten Galleria Vittorio Emanuele entfernt. Die Ufer des Naviglio Grande sind heute Mailands Halligalli-Meile. Abends fast kein Durchkommen, morgens zu Café und Cornetto schon gut belebt. Dottoressa Veronica Zimbardi nippt an ihrem Espresso, eine junge Frau mit akademischem Grad in Kunstgeschichte und profunder Kenntnis in Sachen Stadthistorie.
il quartiere, che è appunto oggi uno dei più frequentati a livello turistico.
Das Quartier hat sich seit den 1980er, 90er Jahren radikal gewandelt. Es war eines der volkstümlichsten Viertel von Mailand. Hier lebten Handwerker und Arbeiter, die kleinen Leute eben. Heute ist es eines der meistbesuchten Viertel der Stadt, unter touristischen Gesichtspunkten. Vor allem wegen des Nachtlebens. Aber selbst in der Frühe ist hier schon einiges los, wie man sieht.
Negli ultimi decenni si è trasformato nel quartiere della Movida, nel quartiere del turismo.
Dottoressa Zimbardi tritt durch den Torbogen des Hauses Alzaia Naviglio Grande Numero 4, direkt am Kanal gelegen. Ein schattig grüner Hof, mit Flusskieseln gepflastert, Hortensien blühen. Eine Glicinie rankt sich an Balkonen hoch. Ein Durchgang führt in einen zweiten Innenhof und hier findet man einen kleinen Laden mit alten Fotografien. Milano com'era una volta, Mailand, wie es früher war. Wunderbar zum Stöbern. Der Dom im Nebel, Mailands berühmte Straßenbahnen rumpeln durch Gassen mit nur wenigen Autos. Und dann Schwimmer im Kanal, an den Ufern sonntäglich gekleidete Zuschauer dicht an dicht.
È una gara di moto. Allora, innanzitutto.
Das ist ein Schwimmwettkampf, genau hier vor unserem Haus, auf der Höhe des Torbogens, sehen Sie?
Erklärt Signor Mauriello, der Herr der schönen alten Bilder.
Siamo negli anni 20 e negli anni 20, questi sono tutti atleti professionisti, negli anni 20...
In den 1920er Jahren wurden hier die italienischen Meisterschaften im Marathonschwimmen ausgetragen. Start war im Hafenbecken gleich um die Ecke, Ziel im Vorort Corsico, mitten in Mailand. Auch im Hafenbecken an der Viale Gorizia wurde geschwommen und gerudert. Gleich zwei Vereine haben damals dort trainiert, mitten in Mailand.
Veronica Zimbardi steuert mit mir das Hafenbecken an, die Darsena. Nachkriegsbauten umstehen den halbmondförmigen Hafen. Mailands antiquarische Straßenbahnen rumpeln vorbei. Der Naviglio Grande endet hier. Seine Strömung speist das Becken und der gleich benachbarte Naviglio Pavese nimmt das Wasser auf und führt es wieder aus der Stadt heraus. Geniale Lösung. Im Wasser keine Schwimmer, keine Ruderer und keine Boote.
L'ultimo barcone carico di sabbia di ghiaia sbarcherà arriverà in Darsena.
Der letzte Lastkahn mit Sand und Kies wurde hier im Mailänder Hafen 1979 gelöscht. Er war einmal einer der wichtigsten Häfen in Italien. Der gesamte Wiederaufbau der Stadt verdankt sich dem System der fünf großen Navili. Die haben Mailand mit dem Meer und mit der Schweiz verbunden. Der Naviglio Pavese mündet in den Po und der in die Adria. Und der Naviglio Grande ist die Verbindung Richtung Nordeuropa, also die Schweiz.
Attraverso invece il Naviglio Grande si raggiungerà il Nord Europa e quindi la Svizzera.
Jetzt sagt meine Stadtführerin, müssen wir ins Zentrum. Natürlich mit der Straßenbahn. Mailands berühmtestes Bauwerk sei ohne die Navigli nicht zu verstehen, erklärt sie mir, oder gar nicht erst entstanden. Der alte Stadtkern war nämlich rundum von einem Ringkanal umgeben, dessen Wasser im Mittelalter über viele, viele Kilometer von den Flüssen Ticino im Westen und Adda im Osten herangeführt wurden. An der Verbesserung der Schleusen habe übrigens ein Ingenieur und Erfinder aus der Toskana mitgewirkt, der nebenher auch ein wenig malte.
Leonardo da Vinci hat in Diensten der Sforza-Herzöge rund 17 Jahre in Mailand gelebt, unter anderem als Hydraulikingenieur. Er hat das System und die Wirkung der Schleusen so verbessert, dass sie noch heute nach ihm benannt sind.
Mailand ist eine Stadt der Ebene, kein Fels, kein Stein, weit und breit. Nur Backstein. Wie aber einen Dom ganz aus weißem Marmor erbauen, wenn da keiner ist? Aus Backstein eben, aber dann hübsch mit Marmor verkleidet. Und dieser Marmor kam von weit, weit her, von jenseits des Lago Maggiore. Veronica Zimbardi spricht jetzt leise und diskret. Wir stehen im linken Seitenschiff des Mailänder Doms. Ein Riesenraum.
Der Marmor wurde bis in die Stadtmitte geschifft.
Hinter dem Dom gibt es heute noch die Via Laghetto, in der früher der kleine Hafen der Dombauhütte lag. Vielleicht 200-300 Meter von hier.
So war das also. Erst wurden die Kanäle gegraben, von Mailand bis zum Lago Maggiore. Dann kam der Marmor in die Stadt. Ohne Schifffahrt kein Dom. Doch Mailands Navigli sind heute zum größten Teil unter Straßen verschwunden, zugeschüttet, asphaltiert und fast vergessen. Aber nicht ganz. Ich kehre noch einmal zum Naviglio Grande zurück. Ich habe mich mit Professore Giorgio Borgi verabredet, denn der Professor und seine Mitstreiter wollen ihre alten Kanäle zurück. Riaprire i Navigli heißt ihr Verein. Macht die Navigli wieder auf.
Quello che è importante per noi.
Für uns ist es kein Nostalgieprojekt, im Gegenteil. Wir wollen ein neues Mailand, aber mit dem Wasser der Navigli. Mailand war schon immer eine Stadt der vielen Wasser. Mailand stand ganz im Zeichen des Wassers.
Il segno dell'acqua a Milano c'è sempre stato. Milano è sempre stata una città d'acqua.
Professor Gorgi ist ein distinguierter älterer Herr, der am Mailänder Polytechnikum Stadtplanung lehrte. Ein Mann vom Fach, kein Träumer. Und was es seit Jahren vorträgt, liegt heute ganz im Trend.
L'idea nostra è quello di costruire una città che sia più pedonale.
Wir wollen eine Stadt, die mehr den Fußgängern gehört als dem Verkehr. Eine grüne Stadt, eine bessere Stadt. Der große Ringkanal um das Zentrum muss wieder geöffnet werden. Es gibt nur noch Einbahnstraßenverkehr für die Anwohner. Eine einzige Tempo-30-Zone, wo heute noch unablässig der Verkehr rauscht.
Diventa una strada a senso unico a 30 all'ora.
Auf den Wasserwegen des Mittelalters soll Mailand zurück in die Zukunft. Wasser bringe schließlich Lebensqualität in jede Stadt. Und überall kämpften Planer wie er, Professor Gorgi, heute darum, Schritt für Schritt zurückzuerobern, was der Verkehr in Jahrzehnten unter sich begraben hat. Flussufer und Wasserläufe.
Sarà possibile in futuro andare.
In Zukunft wird man vom Comer See per Boot nach Venedig kommen und vom Tessin aus an Mantua vorbei bis Venedig. Das wird eine der schönsten Bootstouren der Welt mit großartigen Baudenkmälern an den Ufern. 3 Jahre werden die Bauarbeiten brauchen, also das will ich noch erleben, ganz Mailand vom Boot aus.
3 Jahre Bauzeit plus irgendetwas zwischen 200 bis 400 Millionen Euro, dann hätte Mailand seine Navigli wieder. Eine schöne, eine ausgesprochen attraktive Vorstellung. Also, avanti Milano, vorwärts. Mach deine Navigli wieder auf. Bis zum Olympiajahr 2026 muss das ja locker zu schaffen sein.
Di quanto si allunga la vita. quando verrai.
Ja, soweit unsere italienischen Momente für heute im Sonntagsspaziergang. Über eine Wasserstadt erzählte uns gerade Manfred E. Schuchmann. Nicht Venedig, Mailand war unser Ziel. Die neapolitanische Sängerin Flo hörten wir danach. Nun wollen wir uns erheben in die Lüfte, weg mit der Schwerkraft der Erdanziehung. Wir gehen am Himmel spazieren, am Himmel über Norddeutschland. Wir brauchen ein UL dazu, ein ultraleichtes Flugzeug. Die sind nicht sehr groß, man kann nicht sehr viele Menschen mitnehmen. Ich glaube, nur für zwei sind die zugelassen maximal. Aber auch der Laie kann unter kundiger Anleitung schon mal an den Steuerknüppel. Diese Flugzeuge und die Fluglizenz für die ULs zu erwerben, ist nicht ganz so aufwendig und nicht ganz so teuer wie die Privatpilotenlizenz. Nun also, meine Kollegin Christiane Zwick hat Flugstunden geschenkt bekommen und die wollte sie, und jetzt lassen wir mal die Klimabedenken ein wenig beiseite, die wollte sie nicht verfallen lassen. Sie war neugierig auf diese fliegenden Kisten, die noch ziemlich analog gesteuert werden und darauf, wie es ist, Gas zu geben und die Erde unter sich zu lassen. Das Mikrofon hat sie mitgenommen ins Cockpit. Ihr Ziel, einmal als Pilotin nach Helgoland zu fliegen.
Also Helgoland ist schon gut, mit denen habe ich telefoniert. Die haben die Landerichtung 3315, hier mit dieser Bahn in Betrieb heute. Eine von beiden, weil die anderen Bahnen sind gesperrt, aus welchen Gründen auch immer.
Das ist mein Fluglehrer Oliver, der gerade aus dem Tower kommt. Ich werde gleich auf den Pilotensitz krabbeln für meine letzte Flugstunde. Meine Freunde haben zusammengelegt und mir 5 Schnupperflugstunden zum Geburtstag geschenkt, weil ich so eine Abenteuerlustige bin und es liebe, die Welt zu erkunden. Diesmal von oben. Allerdings liegt die Sicht heute bei 2 Metern. Dicke Suppe. Hochnebel, der sich einfach nicht auflösen will. Flugveteran Ernst-Peter Nawotnik schaut skeptisch nach Westen.
Der eine will schon und der andere würde dabei noch nicht fliegen. Das Wetter ist eben für den einen so und für den anderen sieht das anders.
Wie sieht's für Sie aus?
Ich bin ganz vorsichtiger. Und besonders über Wasser, wo dann grau in grau in grau in grau ist, würde ich also gar nichts riskieren. Ich würde nicht nach Helgoland fliegen. Für Olli ist es kein Problem. Ich kenne ihn.
Ich denke auch, dass das für Olli kein Problem ist. Ihm traue ich einiges zu. Der Norddeutsche mit den blonden Flatterhaaren unterrichtet auf dem Flugplatz Hungriger Wolf bei Itzehoe, 60 Kilometer entfernt von Hamburg. Oliver hat die Ultraleichtfliegerküken unter seinen Fittichen. Ich erinnere mich an meinen Erstflug. Es ist ein sonniger Tag im Juni.
Ich bin schon so aufgeregt. Sie oder du?
Du.
Ich bin neugierig auf einfach alles. Die Maschine, die Fliegerszene und darauf, bis wohin mich meine Nerven tragen. Über eine schmale Betonstraße laufe ich mit Oliver zum Wellblechhangar, vor dem mein Himmelsstürmer steht. Ein Breezer. Damit kostet die Unterrichtsstunde nur 100 Euro. Eine Cessna zu fliegen würde mehr als das Doppelte kosten. Motoren und Propeller haben beide. Das Flugzeug ist kaum höher als ich. Das Kennzeichen D-MILV entspricht der Zulassungsnummer bei Autos. Gesprochen wird das nach Fliegeralphabet Delta Mike India Lima Victor. Der Breezer muss noch betankt werden. Dafür füllt Oliver mit einer gelben Gießkanne bleifreies Superbenzin in den Tankstutzen.
Im Schnitt braucht sie so zwischen 15 und 20 Liter, so 17, 18 Liter kommt sie in der Regel gut mit hin.
Ich soll über den Flügel einsteigen. Der ist auf Hüfthöhe. Ich steige auf einen kleinen Tritt, klettere auf die glatte Fläche und schraube mich etwas umständlich auf den Pilotensitz. Oliver sitzt rechts von mir.
Okay, man sitzt hier eigentlich so ein bisschen wie in einem Go-Kart. Ich weiß auch nicht warum, aber mein erster Griff geht zum Gurt.
Mal die Füße auf die Pedale nehmen. Rauf. Genau so. Perfekt. So. Jo, und dann geht's doch gleich schon langsam los. So, das ist einmal zum Aufsetzen. So, nehmen. Einfach mal in aller Ruhe machen. So, das kreuzt sich, das ist richtig so.
Die Geräte erklärt mir Oliver erstmal nicht. Etwas Theorieunterricht hätte ich eigentlich schon erwartet. Ich zähle 4 mechanische Anzeigen mit echten Zeigern und ein einfaches Display, auf dem wohl der Horizont abgebildet ist. Dann gibt es noch, na klar, einen Steuerknüppel und den Anlasserknopf mit einem merkwürdigen Drehrädchen dran.
Das ist zum Anlassen, genau. Gerne selber.
Das machst du jetzt, ne?
Du kannst gerne machen. Das müsste eigentlich wieder gut
also
kommen.
Also ich drehe jetzt den Startknopf.
Jo.
Ah.
Okay, gut. Lassen wir so.
Okay, rechts ist was?
Das ist zum Lenken.
Rechts ist zum Lenken?
Beides. Die Pedale ist natürlich so um die Hochachse gedenkt, nach links und rechts.
Aha, und ich lenke mit den Füßen.
Am Boden steuere ich also nur mit den Seitenrudern. Meine Aufgabe ist jetzt, der gelben Linie auf dem Asphalt zu folgen. Das Flugzeug fährt schon. Und zwar nach links, Richtung Wiese. Ich trete aufs rechte Pedal. Ups, das war zu viel. Also schnell nach links ausgleichen.
Das spannt ja wie beim Slalomfahren.
Ja, ganz leicht. Also musst du ganz leichte Kräfte ausüben, dann langt das schon. Ne?
Ja, genau. Jetzt darf ich ja zum Glück um die Kurve fahren. Das kann ich.
Jetzt wird es ernst. Das Flugzeug rollt an den Anfang der Startbahn. Und die erscheint mir gerade ziemlich kurz. Dahinter liegt ein Kiefernwald. Da muss ich unbedingt drüber hinweg. Ich drücke den Gasknopf rechts von mir und schiebe ihn langsam.
So. Knopf drücken, nach vorne schieben das Gas. Schieben das Gas vorne. Knopf drücken, so nach vorne schieben das Gas. Was das Zeug hält. Na, Mama, mit dir vorne. Ganz vorne.
Ah, was ist das? Das ist der Start.
Ich schiebe das Gas und ziehe den Steuerknüppel und bin in der Luft. Das Abheben habe ich schon immer geliebt. Zu spüren, ich gleite in ein anderes Element, verlasse die Normalperspektive. Und schon sehe ich Norddeutschland von oben. Alleen, verstreute Höfe, das Muster der wie mit dem Lineal gezogenen Feldgrenzen und Wassergräben. Da hinten blitzt das breite Band der Elbe, ihre Mündung in die Nordsee. Da will ich hin. Ich merke, wenn ich nach rechts gucke, folgt mir die Maschine. Lustiger Effekt. Muss was mit der Verlagerung des Körpergewichts zu tun haben. Den Steuerknüppel soll ich zwischen Daumen und Zeigefinger halten. Ganz entspannt. Bin ich tatsächlich. Oliver wird schon eingreifen, wenn es nötig wird. Die Küstenlinie kommt in Sicht. Die will ich mir genauer ansehen. Die Salzwiesen und das Watt, in dem sich die Priele abzeichnen. Dafür muss ich die Nase des Fliegers senken, also runtergehen. Um bequem aus dem Seitenfenster die Insel Trischen zu sehen, muss ich eine Linkskurve fliegen. Und wow, schon liegen wir verdammt schräg in der Luft. Zeit für eine pädagogische Ansage.
Wichtig ist, dass man intuitiv handelt. Wenn man drüber nachdenkt, da hängt man immer dem Flugzeug hinterher. Weil allein der Prozess des Nachdenkens erfordert schon Zeit. Wenn man intuitiv handelt, dann handelt man in dem Augenblick, wo es notwendig ist, und zwar jetzt.
Damit bin ich gemeint. Oliver ist es nicht, der unsere Schräglage beendet. Also rechtes Pedal gedrückt, Steuerknüppel nach rechts. Und dann versuche ich erstmal geradeaus zu fliegen. Seit meiner letzten Luftfahrt sind ein paar Wochen vergangen. Die Vereinsnachrichten, die per Mail eintrafen, klangen besorgniserregend. Da hieß es, der Breezer wurde nach dem schwer erklärbaren, gravierenden Startunfall nach Bredstedt transportiert und dort von den Breezer-Leuten und dem Versicherungssachverständigen seziert. Und dann ging auch noch der gemietete Ersatzflieger kaputt. Ernst-Peter Nabotnik hielt uns über die Pannen auf dem Laufenden. Heute erklärt er mir,
technische Unfälle sind 5%, Pilotenfehler sind 95%.
Natürlich will ich genauer wissen, was da los war.
Flugzeuge sind filigrane Konstruktionen und wer sie zu brutal behandelt, der macht dann irgendeinen Bautz. Und ich sage mal, das kostet dann ein Fahrwerk und wenn man dann auf der Schnauze liegt, kostet es auch den Propeller und da wird es dann immer teurer. Aber die allermeisten sogenannten Unfälle sind ja Bodenkollisionen und ohne Personenschaden und lassen sich dann auch relativ einfach reparieren. Einfach heißt nicht billig, aber technisch nicht kompliziert. Der Verein hat sich für dieses Modell entschieden, weil es so gutmütig zu hantieren ist, dass möglichst wenig vorkommt. Und das hat sich auch bestätigt worden. Das gibt es da deutlich mehr kleine Brüche.
Na gut. Jetzt plagt mich nur noch mein ökologisches Gewissen. Ich möchte wissen, ob und wie andere Flugfreunde ihr CO2 kompensieren. Das Thema kommt nicht so gut an.
Eine Klimadiskussion gibt es hier eigentlich gar nicht. Wie sollte man die führen? Wenn man sagt, wir verbrennen Sprit und das ist doch schädlich und das sollten wir bleiben lassen, dann können wir den Laden ja zumachen. Ich kann es von mir sagen, wenn ich 30 Stunden im Jahr fliege und mein Flugzeug, das ist ein Motorsegler, der braucht nicht so viel, dann sind das 300 Liter. Ja, was ist das denn? Das entspricht 5000 Autokilometern. Ist das viel?
Also muss ich mich selbst um meinen CO2-Fußabdruck kümmern. Später. Jetzt wartet Helgoland. Der Hochnebel hält sich leider hartnäckig. Mein Fluglehrer, immer noch völlig ungerührt, trifft weitere Vorkehrungen.
Was hast du da?
Schwimmwesten. Die sind obligatorisch für einen Flug nach Helgoland, weil wir eine längere Strecke über Wasser zurücklegen. Im Falle eines Falles darf alles untergehen, nur die Besatzung nicht. Und deswegen legen wir Schwimmwesten an. Das ist wie mit einem Regenschirm. Hat man es dabei, passiert nichts. Ne?
Und wie kommt man im Zweifelsfall raus?
Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Also man kommt gut raus, gerade beim Tiefdecker. Der wird höchstwahrscheinlich, wenn man sauber landet, ähnlich wie der A320 auf dem Hudson River, noch ein bisschen schwimmen. 2-3 Minuten macht man die Haube nach hinten auf, steigt aus und lässt sich auffischen.
Das klingt nach einer ziemlich sicheren Sache.
Ernst Peter, der gute Geist des Flugplatzes, begleitet uns noch zum Breezer. Sonst ist niemand auf dem Platz, kein Wunder. Über 100 Flugzeuge, höre ich, warten hier auf ihre Besitzer. Und wer leistet sich dieses Hobby?
Der Verein war früher eher Handwerker geprägt. Früher heißt vor 30, 40 Jahren. Heute ist er sehr akademisch geworden. Zwei Berufsgruppen stoßen raus. Erstens die Berufspiloten, die sind ganz vorne. Also Lufthansa und Co., die im Cockpit sitzen. Die fliegen sehr gerne eben auch privat. Und die zweite Berufsgruppe, die stark vertreten ist, sind die Mediziner.
Da falle ich schon mal heraus. Und auch als Frau bin ich die Ausnahme.
Der Anteil Frauen und Männer, diese Verteilung hat sich über Jahrzehnte nicht geändert und ist auch überall so in der Fliegerei. Der Frauenanteil ist erschütternd gering, zwischen 5% und 10%.
Und ich bin auch nur wegen der geschenkten Stunden da. Apropos, es wird Zeit.
Der Flugplan läuft schon. Für UL muss ich den Flugplan aufgeben, für Ultraleichtflugzeuge, wie wir jetzt eins haben. Den habe ich für 10 Uhr aufgegeben. Aber wir haben ein bisschen Toleranz drin. So etwa eine halbe Stunde dürfen wir ein bisschen später loslegen.
Wie oft bist du da auf Helgoland schon gelandet?
Oft genug, also 10, 20 Mal.
Muss ich da auf was achten beim Landen? Also
wäre ganz gut, wenn man Helgoland als Insel findet. Das ist das Einzige, aber das ergibt sich in der Regel.
Habe ich gesagt, dass wir auf Sicht fliegen? Die Startbahn ist jetzt ganz zu sehen. Der Tower gibt sie frei. Und schon bin ich wieder in der Luft. Die ist diesmal allerdings ziemlich widerspenstig. Thermik eben. Das Luftrohr aus Alu und Carbon keilt aus. Mir wird leicht übel. Ich fühle mich durchgeschüttelt. Fliege ich zu langsam?
Wenn du den Knüppel ziehst, dann wirst du langsamer. Das ist so, als wenn du mit dem Auto bergauf fährst.
Ein bisschen hier weiterlaufen, ne?
Runter und dann wirst du auch schneller.
Also runter. Denn schneller ist besser. Und plötzlich ist der Tanz vorbei. Aus dem Fenster sehe ich aber immer noch nicht viel mehr als wattiges Grau. Das ändert sich über dem Meer. Nun blitzt die Nordsee ab und zu durch die Wolken. Orientierungspunkte kann ich nicht ausmachen.
Halt die Maschine einfach gerade mit dem Steuerknüppel und mit den Füßen leicht korrigieren, dass du dann die Richtung hältst, sprich den Kurs. Und guck dabei schön raus, such dir irgendeinen fixen Punkt auf dem Wasser, irgendwas, wo die Wasserfläche dunkler ist oder heller. Und da fliegst du drauf zu, nur mit den Füßen.
Da bleibt nur der Kompass, um zum Ziel zu kommen. Oliver gibt mir den Kurs durch.
So, ich soll jetzt 275. Und jetzt muss ich korrigieren nach Trischen.
Ja, da fliegst du jetzt mal lieber 280. Dann sollten wir ziemlich genau hinkommen.
So hatte ich mir meine letzte Flugstunde nicht vorgestellt. Das hat nichts mit dem Spazierfliegen zu tun, das ich so genossen habe. Immerhin sehe ich jetzt die großen Fähren. Ich verlängere ihre Fahrtrichtung und erkenne weit hinten einen grauen Klumpen im Blau. Mit jedem Kilometer wird die Form deutlicher. Und dann sehe ich den scharfen Rand der roten Klippen neben mir, den Saum des hellen Sandes, die Häuser im Unterland. Ich darf einmal um Helgoland fliegen. Schräg unter mir Seevögel als weiße Punkte, die lange Anna am nördlichen Ende. Fürs Landen auf der Düne steht der Wind ungünstig. Oliver übernimmt. Kein Problem.
Könnt ihr euch daneben das UL stellen mit dem Heck zum Ball?
da irgendwie daneben. Die drücken auch gleich noch zurück.
So Schwimmweste kannst du gleich hier reinschmeißen.
Und was machen wir jetzt? Jetzt steigen wir aus und werden dem Tower-Menschen oben beglücken mit der Landegebühr. Wenn noch Geld übrig bleibt, dann trinken wir noch einen Kaffee.
Das war's also mit meinem Pilotinnenleben. Schön war's. Ich habe die Lufthülle um die Erde als eigene Kraft erlebt, mit eigener Dynamik. Es ist nicht wie bei einer Computersimulation. Man fliegt mit allen Sinnen. Fühlt die Schwerkraft, hört das Dröhnen der Motoren, sieht, dass die Erde sich zur Kugel krümmt und wie alles darauf zusammengehört. Diesen Blick haben die Seevögel jeden Tag, denke ich, an den Vogelfelsen von Helgoland. Und sie können so beneidenswert sicher landen.
Mit dem Breezer und mit allen Sinnen flog Pilotin Christiane Zwick. Bube, Dame, König sang uns jetzt gerade vom Winterwind. Deutschsprachige Folklore bringen die drei aus Halle an der Saale. Da sind die zu Hause. Jetzt noch eine wundersame Geschichte. Vor 75 Jahren, am Ende des Zweiten Weltkriegs, im Winter 1944, wurde die Schmitter St. Hubertus Kirche weitgehend zerstört. Schmitt ist ein Ort in der Eifel. So ging es vielen Kirchen im Krieg. Einmalig aber ist ihre Wiederaufbaugeschichte, die schließlich zum Kosenamen St. Mokka führte. Näheres dazu von unserem Reporter Gerd Michalek.
Hubertuskirche St. Mokka steht in weißen Buchstaben auf kaffeebraunem Hintergrund an der Kirchenfassade im Eifeldorf Schmitt. Und das aus einem ganz besonderen Grund.
Zu Kriegszeiten wurde dort früher mit Kaffee geschmuggelt. Und teilweise, so wie ich es weiß, wurde er da auch gelagert.
Erzählt diese Schmitter Bürgerin. Im Innern der Kirche finden Besucher natürlich keine Kaffeesäcke mehr vor. Dafür Informationen zur Kirche, ihrer besonderen Geschichte und zum Naturpark Eifel. Das Gotteshaus hebt sich auch optisch von anderen katholischen Kirchen ab.
Wir sehen also eine total nüchterne Kirche. Hängt wohl auch damit zusammen, dass einfach nicht mehr Geld da war.
Keine schön gestalteten Deckengewölbe, keine prächtig bunten Kirchenfenster. St. Hubertus stammt eben aus der Nachkriegszeit, sagt Konrad Schöller, Touristenführer aus Schmidt. Wo das heutige Gotteshaus steht, wüteten vor 75 Jahren Gefechte zwischen US-Soldaten und deutscher Wehrmacht. Spätestens im Dezember 1944 liegt die Kirche in Schutt und Asche. So muss der Pfarrer notgedrungen den Gottesdienst in eine Holzbaracke verlegen. Eine neue Kirche muss her. Aber wie?
Genau wie andere Menschen aus Nachbarorten im Mongabaland gingen auch die Schmitter Kaffee schmuggeln bis nach Belgien. Viele gingen wohl bis nach Eupen und kauften da den Kaffee billig ein, um ihn dann mit sattem Gewinn in den Großstädten am Rhein gelegen, meistenteils, wieder loszuwerden und dann einen erklecklichen Ertrag einzuheimsen. Und davon hatte auch der Pfarrer wohl gehört. Und er sah jetzt dabei zu, wie die Schmitter ihre Wohnungen wieder aufbauten. Und dann hat er dann in wohl ganz legendären Predigten an seine Chefin appelliert, ihm auch was von diesen Kaffeeerlösen abzugeben.
Was das Schmuggeln lukrativ machte? Ab 1948 macht eine Kaffeesteuer das Getränk zum Luxus.
Es kommt darauf an, wo man eingekauft hat in Belgien. Je weiter man sich von der Grenze entfernte ins Inland hinein, umso billiger war der Einkaufspreis. Es werden zum Beispiel Werte von 3 Mark pro Pfund genannt. Ja, und die Kaffeesteuer, die betrug ja alleine 5 Mark pro Pfund. Und ich habe auch Preiskalkulationen gesehen in verschiedenen Dokumentationen von damals. Da werden Schmugglererlöse von 18 Mark pro Pfund genannt.
Viele Menschen in der Eifel gingen dem Kaffeeschmuggel nach. Oft deshalb, weil ihnen Geld fehlte, um ihre im Krieg zerstörten Häuser wieder aufzubauen. Rund 15 bis 30 Pfund Kaffee über 20 Kilometer aus Belgien zu schleppen, war natürlich sehr anstrengend, erinnert sich Ludwig Fischer, ehemaliger Ortsvorsteher von Schmidt.
Ich weiß noch gut, wenn wir sonntags zur Frühmesse gingen, damals gingen alle, auch die Schmuggler, noch zur Kirche. Die standen dann hinten an der Wand und nickten schon mal ein und knickten schon mal ein, dass man die wecken musste.
Der heute 84-Jährige ging selbst nicht schmuggeln. So hatte es sein Vater, als der aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause kam, für die ganze Familie beschlossen. Doch viele Nachbarn und Bekannte mischen mit.
Normalerweise dauerte so eine Schmugglerrunde von hier bis Eupen und zurück so 2, 2,5 Tage. Unter Umständen musste man alles wegwerfen, wenn die Zörner unterwegs waren und dann den Leuten auflauerten. Aber die waren meistens so klug, dass sie irgendeinen vorschickten, der nichts dabei hatte, der dann die Leute warnte, wenn die irgendwo einen Zörner sahen.
Schmuggeln war bei Strafe verboten. Darüber wachten Zöllner auch in der Nähe von Schmidt, erinnert sich Ludwig Fischer. Als Schulkind beobachtete er einen Schmuggler namens Martin, der mit ihm in den Bus stieg.
Der legte dann seinen Rucksack vorne in den Bus und ging dann nach hinten. Und wie das damals so üblich war, kamen unten in Niedeckenbrück die Zöllner mit dem Motorrad. Die hatten damals eine 750er Zündab. Und einer fuhr die Maschine, einer stieg dann in den Bus und kontrollierte dann die Gepäcke und auch die Taschen.
Der Zöllner sah den Rucksack, fragte nach dem Besitzer, doch keiner antwortete. So nahm er ihn mit zu seinem Zöllnerkollegen.
Martin stieg dann bei der nächsten Haltestelle aus und ging dann zu Fuß wieder zurück. Jedenfalls, er geht dann zum Bahnhof und da sieht ihr dann das Motorrad der Zöllner unter einem Baum stehen. Auf dem Rücksitz liegt sein Rucksack. Den sehen, nehmen war eines und dann ist er dann natürlich einen anderen Weg zurückgekommen. Ja, und dann hat er dann wieder seinen Schmuggelgut zurückgehabt.
Nicht immer ging es so glimpflich aus für die Schmuggler.
Und einmal weiß ich, als wir aus der Frühmesse kamen, da kamen 5 dieser Motorräder vom Zoll und die hatten 5 Haarscheiter Jungen in ihrem Beiwagen sitzen. Die hatten sie also kurz vor der Haustüre geschnappt. Da war natürlich alles weg.
Riskant war auch der Wiederverkauf des Kaffees, für den oft Frauen zuständig waren.
Eines Tages kommt dann eine Frau auch wieder von der Tour zurück. Und die sitzt also vor mir im Bus. Ich hatte die Schule aus und wir fuhren nach Hause. Dann fing die eine an zu weinen und sagte, da ist mir was Tolles passiert. Die hat also ihren Kaffee nach Düsseldorf gebracht. Und als sie dann Geld haben wollte, da hat der Kunde oder die Leute gesagt, ja, Geld kriegt sie nicht, weil das ja geschmuggelte Ware wäre, da könnten sie nicht für bezahlen. Ja, und dann war natürlich der Lohn, das Verdienst war weg. Allerdings sind dann am Sonntag danach vier kräftige junge Leute nach Düsseldorf gefahren. Die haben natürlich das Geld mitgebracht.
Andere Schmuggler wurden erwischt und wanderten für Tage oder gar Wochen ins Gefängnis. Schließlich wird 1953 die Kaffeesteuer abgeschafft. Das macht Schmuggeln überflüssig. Doch ebenso abenteuerlich wie das Schmuggeln war, entwickelt sich nun die Mythenbildung um St. Mokka. Stichwort Baukosten. Konrad Schöller hingegen beruft sich auf Originaldokumente.
Ich halte also aus persönlicher Anschauung die Zahlen, die offiziell kursieren, jetzt seit der Nachkriegszeit 250.000 Mark Spendengelder für maßlos übertrieben, weil ich als Rendant seinerzeit Einblick in die Buchführung der Kirchengemeinde auch aus früheren Zeiten hatte. Und nach den eigenen Aufzeichnungen des Pfarrers werden Zahlen genannt, die bewegen sich zwischen 47.000 und 56.000 Mark für einen 3- bis 4-Jahres-Zeitraum.
Schöller geht davon aus, dass auch viele andere Eifelkirchen vom Schmuggel profitierten. Doch die Schmitterbürger waren wohl die Ersten, die dies vermarkteten, sagt der Touristenführer.
Was mir auffällt, ist, dass immer wieder, auch nach 70 Jahren, eine starke Nachfrage gerade nach dem Schmugglerthema herrscht.
Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hölle, so traurig und so hold.
Als eine stille Kammer, wo jedes Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt.
Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sterne prangen
am Himmel
hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweigend, und aus den Wiesen steigt der
Gerd Michalek über das Kirchlein St. Mokka in der Eifel. Fröhliches Kaffee trinken Ihnen vielleicht nachher. Das war der Sonntagsspaziergang für heute. Schön, dass Sie zugehört haben. Seien Sie nächsten Sonntag wieder mit dabei. Wir treffen uns um 11.30 Uhr, besuchen Oberfranken und Jerusalem auf den Spuren von Paul Celan. Müssen Sie unbedingt hören. Aus dem Studio 1 in Köln, Andreas Stopp.